Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ich heute Eva-Maria Prokop vom schönen Chiemsee hier im Podcast begrüßen darf. Hallo liebe Eva.
Hallo Annette.
Ich habe noch mal ein bisschen nachgeguckt und Eva, ich will gar nicht so viel über deine berufliche Vergangenheit reden, die ja sehr spannend ist, weil du ja mal Lektorin warst, bevor du in die Coaching-Welt eingetreten bist. Und naja, ich verrate doch ein bisschen was. Du machst immer noch auch sowas wie Schreibcoaching und Begleitung von Büchern. Ja, da kann man dich als Coach quasi heute auch noch für haben. Aber wir sprechen heute ja über ein ganz anderes Thema. Eva, dein Coaching-Business heißt Veränderung leben. Das sagt ja schon eine ganze Menge aus. Und ich habe einen wunderbaren Satz auf deiner Website gefunden. Dir hat nämlich mal jemand gesagt, sei der Mensch, den du gebraucht hättest. Und das war Sabine Askodon. Bei der hast du deine Ausbildung, deine Coaching-Ausbildung gemacht. Warum hat die Sabine das zu dir gesagt?
Nee, die hat es nicht zu mir gesagt, die hat es auf einem Vortrag gesagt. Okay. Und ich war auf einem Vortrag von der Sabine und sie hat zwei für mich ausschlaggebende Sätze gesagt, die für mich den Ausschlag gegeben haben, dann auch mich wirklich zu entscheiden, bei ihr die Ausbildung zu machen. Und der eine war eben, sei der Mensch, den du gebraucht hättest. Und der andere war, der Mensch ist der Wirkstoff. Weil davon bin ich fest überzeugt, im Coaching, in Therapie, dass du wirklich das richtige Gegenüber brauchst. Du kannst einen noch so für dein Thema spezialisierten Coach haben, wenn die Chemie nicht stimmt, wenn das nicht dein Mensch ist. Ich glaube, dann wird er dich keinen Zentimeter weiterbringen. Das wirst du ja wahrscheinlich auch unterschreiben können.
Total.
Und dieses sei der Mensch, den du gebraucht hättest, das war tatsächlich was, weil ich gehadert habe am Anfang. Ja? Weil ich finde, es birgt manchmal eine Gefahr, sich auf ein Thema zu spezialisieren, mit dem man selbst Erfahrungen hat. Ich finde, das kann ein großer Vorteil sein. Es gibt aber auch meiner Meinung nach Menschen, wo das eher gefährlich ist. Mhm. Das ist übrigens auch beim Bücherschreiben so. Wenn Menschen nämlich, nein, tatsächlich, also das habe ich schon als Lektorin gemerkt, wenn Menschen zum Beispiel ein Buch über ihre Geschichte schreiben und dabei verarbeiten, dann ist das ein schlechtes Buch in der Regel. Dann kannst du das eigentlich nicht verlegen. Mhm. Genauso, glaube ich, ist es ehrlich gesagt beim Coaching. Ja. Wenn du mit deinem Thema durch bist und sagst, wow, ich habe da echt was gelernt und dann mache ich Ausbildungen, um das zu vertiefen und dann kann ich was weitergeben, dann ist das, glaube ich, super. Wohingegen es viele Menschen meiner Meinung nach gibt, dadurch, dass wir ja keine geschützte Berufsbezeichnung haben, die denken, ach super, da habe ich ja mal eine Erfahrung gemacht, die gebe ich jetzt mal weiter. Und das birgt, glaube ich, eine große Gefahr. Und ich hatte aber so dieses Bedürfnis, weil ich wirklich gedacht habe, Mensch, ja, ich glaube, das wäre meine Nische. Mhm. Und dann kam dieser Satz von der Sabine und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm. Mhm.
Sehr cool.
Der Mensch ist der Wirkstoff und sei der Mensch, den du gebraucht hättest, das mache ich.
Schöne Geschichte. Eva, ja, ich bin 100% bei dir. Ich glaube, wenn man sich an ein Thema begibt in der Spezialisierung, gerade in unserem Beruf, dann sollte man das für sich abgeschlossen bearbeitet haben. Also in einem positiven Ego-State sein, so würde ich jetzt mal sagen, um da wirklich dann auch mit anderen an diesem Thema arbeiten zu können. Sonst wird man ja selber tagtäglich in der Arbeit getriggert und das ist nicht zielführend. Da helfen wir, glaube ich, irgendwann den Klienten nicht mehr, weil wir nur noch auf unserer Straßenseite unterwegs sind.
Genau. Und ich hatte tatsächlich eben letztens auch so einen Fall im Coaching, der wohl erst an so jemanden geraten war, der dachte, dass der Coachee ist sozusagen er selbst und hat da also sich überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Und ich glaube, dass das halt, egal ob das jetzt das Thema Burnout ist oder das Thema was auch immer, Trauer oder wie auch immer, ich glaube, das muss man, da muss man sich halt sehr drüber im Klaren sein.
Ja, das stimmt. So, und jetzt ist das Wort auch endlich gefallen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die Eva arbeitet mit Menschen, die einen Burnout hatten. Es gibt ja ganz, ganz viel Burnout-Prävention da draußen auf dem Markt, gerade auch so im Gesundheitsmanagement, in Unternehmen. Burnout-Prävention ist ein Wort, das kennt jeder. Eva, dein Schlagwort ist doch eigentlich Burnout-Nachsorge. Warum ist das so? Warum glaubst du, dass das Ding eigentlich viel mehr Nachsorge bräuchte als Prävention?
Naja, also Prävention ist schon sehr wichtig und sehr gut. Die will ich überhaupt nicht wegwischen, sondern ich glaube, das Problem bei der Prävention ist, dass ganz oft die Menschen, die es wirklich ganz dringend bräuchten, da gar nicht hingehen. Mhm. Weil viele Menschen, die einen Burnout bekommen, ja immer meinen, dass sie das nie kriegen würden, ja, und meinen, sie schaffen alles und deshalb würden die ja im Leben nicht zu einer Burnout-Prävention gehen. Ich doch nicht, weshalb denn? Nee, also. Und aber das ist natürlich total wertvoll, dass es das gibt. Und ich glaube, dass einfach in dem Bereich Prävention gerade viel passiert, ja auch so zum Thema Resilienz und Achtsamkeit und so, dass da, glaube ich, schon ganz gute, ja, ganz, ganz gute Sachen stattfinden, die letztendlich auch Burnout-Prävention sind, wenn sie vielleicht gar nicht unter dem Namen laufen. Mhm. Aber was ich immer wieder sehe, selbst erlebt habe, und ist dieses danach, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Phase für eine dauerhafte Genesung. Mhm. Weil das Problem ist, also, wenn du dann wirklich so ein richtig schlimmen Burnout hast mit Klinikaufenthalt, langer Krankschreibung, Zusammenbruch oder vielleicht auch ambulanter Therapie, wenn du jetzt nicht in die Klinik gehst, aber wirklich mit einer längeren Krankschreibung und so, ja, dann gehst du zurück irgendwann in deinen Alltag, in deinen Job oder nach der Klinik in deine Familie, in dein Zuhause und dann sollst du all diese Dinge umsetzen. Mhm. Die du in der Klinik gelernt hast, ja, Abgrenzung, Selbstfürsorge etc. Aber alle Menschen haben ja Erwartungen an dich, ja, an dir und vor allem denken die, ah super, der war ja jetzt in der Klinik, der ist ja jetzt wieder da und der ist jetzt wieder gesund. Der funktioniert wieder. Genau, er hat ja auch immer so gut funktioniert, mhm, und jetzt funktioniert er endlich wieder und da dann zu sagen, nee, Moment mal, ich muss jetzt noch langsam machen, ich muss jetzt mal noch ein bisschen für mich sorgen, ich kann jetzt mal noch nicht so hundertprozentig, das zu schaffen, das ist ganz schwierig. Hm, das ist, wo das mein,
Entschuldigung. Nee, alles gut.
Das ist das, wo mein Coaching eben ansetzt, wirklich bei dieser Umsetzung, ja. Im Grunde genommen geht es mir darum, diese Dinge wie Selbstfürsorge, Abgrenzung etc. mit Leben zu füllen und zwar mit dem eigenen Leben. Also zu schauen, wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Mhm. Weil in den Kliniken gibt es ja auch immer sehr viel Psychoedukation, also dass du sozusagen was darüber lernst, warum du das machen sollst, warum du dich besser abgrenzen musst und was, wie man dann irgendwie Ich-Botschaften sendet. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du das in deinem Umfeld anwenden kannst. Und deshalb auch Veränderung leben, also sprich diese innere Veränderung, ja, dass ich einfach mehr auf mich schauen muss, nicht mehr nur die anderen die Bedürfnisse anderer sehe und sowas. Dieses dann in meinem Leben umzusetzen, da sehe ich mich dann tatsächlich als so eine Art Personal Trainer eigentlich. Ja. Also so wie der Personal Trainer mit dir irgendwie 5-mal an den Reihen geht, bis du dein Programm da selber abstrampelst. Mache ich das im Coaching mit den, cool,
mit den Klienten. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Du hast dir das ja nicht irgendwie so schlau ausgedacht, Eva. Du hast ja, also du, ich finde, dich macht die Arbeit mit dieser Burnout-Nachsorge, ich mag das Wort einfach so gerne, deshalb benutze ich das, so glaubwürdig, weil du das einfach selber kennst. Ja? Du hast es nicht in schlauen Büchern nachgelesen, sondern du weißt, wie sich das anfühlt. Magst du uns, die wir dir gerne zuhören, ein bisschen darüber erzählen, wie sich das anfühlt, ein Burnout selber zu haben? Also, wann merkt man es? Ne? Gibt's typische Marker oder gibt es die eher für Menschen im Außen, aus dem System, die es vielleicht auch eher merken als man selber?
Also ich glaube, es gibt Auffälligkeiten, die das Außen merkt, aber in dem Moment damit überhaupt nicht in Verbindung bringt. Also das war zum Beispiel auch was, was bei mir der Fall war, ja, dass ich, als ich dann mit meiner Chefin dann irgendwann mal Tacheles geredet habe, bei mir war das natürlich alles furchtbar unangenehm und erstmal habe ich irgendwas über Rücken und was weiß ich was erzählt und weshalb ich jetzt krank geschrieben bin. Und weil das ja für mich, also ich muss sagen, für mich vielleicht auch zum Thema, wie sich das anfühlt, also was für mich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt war, abgesehen von diesem sich sowieso grauenvoll fühlen, weil du ja komplett am Boden bist, kraftlos und dir nicht mehr helfen kannst. Und das in der Regel ja als Machertyp, ja, der ja immer nach einer Lösung sucht und immer sich aus den Sachen rauswurschtelt und auch für andere Lösungen findet. Und plötzlich keine Kraft mehr zu haben, sich jetzt aus dieser wirklich schlimmen Lage raus und weiterzubringen, das ist ja schon schlimm genug, ja. Und dann kam bei mir ganz extrem eine furchtbare Scham dazu.
Mm. Oh, ja.
Das ist ja ein sehr zerstörerisches Gefühl auch.
Mm.
Und weil ich mich einfach komplett über Leistung definiert hatte.
Mm-hmm.
Also nicht bewusst, ja, aber ja. Mir war gar nicht klar, wie sehr ich meinen Wert als Mensch davon abhängig gemacht habe, was ich schaffe und leiste. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich fand es so eine Schmach und ich habe mich gefühlt wie der größte Versager auf Erden und hatte wirklich das Gefühl, mein Leben ist ein einziger Scherbenhaufen.
Mhm.
Und ich konnte nicht mehr. Also mein Körper hat auch komplett gestreikt. Ja. Ich hatte schreckliche, ich habe einen, also ich war so oft krank in der Zeit davor, hatte alle möglichen Symptome wie undefinierbaren Schwindel und Ohrgeräusche und so. Und als es dann wirklich nicht mehr ging, da, ich weiß noch, in dieser letzten Woche vor diesem totalen Zusammenbruch, da habe ich, glaube ich, pro Tag 5 Kopfwehtabletten genommen, weil ich einfach hatte immer nur Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und irgendwann habe ich diese Schmerzen nicht mehr ausgehalten und irgendwann habe ich einfach, ich habe nur noch geheult und ich konnte auch nicht mehr aufhören und ich konnte nicht mehr und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Und habe mich dann, das war ein Wochenende, auch wieder da rappelt bis Montag und ich glaube, wenn mich nicht eine Freundin gezwungen hätte, gesagt hat, du rufst jetzt beim Arzt an, wäre es wahrscheinlich eine Woche später wieder passiert, aber ja.
Ja, und wer weiß, was dann passiert wäre. Also Eva, erstmal an dieser Stelle Chapeau und Hut ab, dass du das hier im Podcast so offen und ehrlich erzählst. Ja, das, ich habe eben, während du erzählt hast, auch über dieses Thema Scham und wie deine persönliche Bewertung auch aufgestellt war. Ne? Also das ist nur mit Fokus auf Leistung und ich bin der Machertyp bei dir ging im Alltag. Dachte ich, bei der Burnout-Thematik sind ja dann auch wirklich viele Persönlichkeitsthemen mit am Start, oder? Also welche Werte habe ich, was habe ich übernommen, wie bin ich getriggert, welche Fährte verfolge ich und wovon bin ich getrieben und geleitet in meinem Leben?
Ja, also welche Werte, klar, Werte ganz stark, Glaubenssätze ganz stark, ja, ganz viel. Ja, dieser Leistungsethos, Perfektionismus, das spielt ja da alles mit rein. Und was dann eben ganz spannend ist, finde ich, also was ich mit Coaches ja dann auch mache, gerade bei dieser Wertethematik, ist zu schauen, sag mal, welche Werte sind denn wirklich meine und welche habe ich dann immer gelebt? Also da auch wirklich mal diese Diskrepanz zu sehen, wenn du jetzt diesen Weg gegangen bist, ja, auch durch die Klinik durch und da vielleicht vieles erkannt hast und gesehen hast, will ich das überhaupt noch so leben, ja? Oder möchte ich eben das Veränderung leben, dass ich dann wirklich mir da nochmal drüber klar werde und schaue, okay, welchen Wert würde ich denn lieber verkörpern und wie kriege ich denn das hin, da diesen Switch zu machen, mich da entsprechend auch Weil die Leute kennen dich ja, ja, die haben ja ein Bild von dir. Und es ist ja schon schwer genug, selbst damit klarzukommen, dass man merkt, okay, so wie es war, kann es nicht bleiben. Ich muss was anders machen. Und das dann aber auch noch den anderen zu kommunizieren. Also ich kann mich noch erinnern, als ich aus der Klinik kam, in die Wiedereingliederung, da habe ich erstmal Überstunden machen müssen. Weil ich habe gleich ein wichtiges Projekt gekriegt, ja. Habe natürlich auch nicht Nein gesagt. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja jetzt irgendwie, ich weiß noch, das habe ich dann mit meiner Therapeutin besprochen, hat die gesagt, na, also das ist jetzt also nicht so das Wahre und das geht nicht und dann müssen sie doch. Und dann habe ich gesagt, naja, die kann ich ja dann wieder abbauen, die Überstunden und so. Aber ich meine, es ist natürlich total idiotisch, ja.
Aber es war das alte Muster, ne? Du bist im Grunde nochmal genau reingegangen.
Ja, genau, aber das machen, also das passiert halt ganz häufig.
Also bedeutet das, dass auch viele Leute nicht nur einmal im Burnout landen?
Naja, also was heißt nicht nur einmal im Burnout, weiß ich nicht. Also zu mir...
Ja, ist ja dann gar nicht abgeschlossen und der setzt...
Würde ich, ja.
So würdest du sagen.
Deswegen sage ich ja, dass diese Phase danach so wichtig ist, weil ich bin überzeugt, dass das eben eine ganz wichtige Phase für diese endgültige Genesung, das meinte ich vorhin, weil sonst ist es ein bisschen wie wenn du mit angerissener Sehne einen Marathon läufst, ja. Also du hast da schon was und dann geht es dir vielleicht wieder besser, weil du irgendwie das Bein ein bisschen geschont hast, aber wenn du dann halt wieder richtig losrennst, ja, dann wird sie vielleicht ganz durchreißen. Und so ist es ja auch mit der Psyche. Also wenn ich, ein Burnout wird eben nicht dadurch kuriert, dass ich mir denke, ah super, jetzt habe ich mich erholt. Hatte ich erst letztens wieder bei einem Vortrag in der Klinik. Da hat ein, da ging es um diese Zeit danach. Und dann habe ich gesagt, ja, was die Zuhörer denn erwarten, ja, also wenn sie jetzt da mal hinfühlen oder auch dran denken an diese Zeit danach, was sie da erwartet. Dann kam natürlich viel ja Druck und Routine und sowas und der, wie man dann damit umgeht. Und dann hat der eine gesagt, das war so ein, ja, der war vielleicht so 40, der sah irgendwie schon auch so aus wie so ein Durchstarter. Und dann hat er gesagt, naja, der geht jetzt schon davon aus, dass er hier halt irgendwie so aufgestellt wieder rauskommt, dass er dann auch wieder kann.
Ja,
und dann, ja. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, dass sie schmunzeln. Und dann habe ich gesagt, ja, weil tatsächlich das mich dann an mich erinnert hat. Weil ich sehe mich noch sitzen in der letzten Gruppentherapie, damals in der Klinik, oder vorletzte, weiß nicht, auf jeden Fall in der letzten Woche. Und da kam ein Mann, der wohl zum dritten Mal in diese Klinik kam.
Oha.
War eine sehr gute Klinik, muss man dazu sagen. Also die haben wirklich sehr ganzheitlich gearbeitet, also mit Körpertherapien und so. Und hat gesagt, ich kann euch nur raten, macht es gescheit, geht nicht gleich arbeiten, macht eine Wiedereingliederung, macht es. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, du vielleicht, aber ich nicht. Und das ist halt tatsächlich das, was oft passiert. Und was ich halt sehe jetzt, weißt du, dann gehen die Leute aus der Klinik raus, dann haben die ganz oft noch keinen Therapeuten. Mhm. Dann suchen die erstmal einen Therapeuten, dann haben die Wartezeiten.
Genau, da wissen wir alle, wie lange das dauert, ne?
Dann kommen die vielleicht mal bei jemandem an, dann müssen sie da erstmal nochmal die ganze Biografie erzählen. In dieser Zeit verschreiten Monate, wo sich im Außen nichts tut. Wo du wunderbar Zeit hast, in alte Muster zu verfallen. Anstatt, dass man eben dann schon mal guckt, ah, okay, wie kann ich das jetzt hier praktisch angehen im Job? Was kann ich in meinem Privatleben verändern? Ja? Wo kann ich mir da kleine Schutzräume suchen? Das müssen ja oft keine riesen Dinger sein. Und das habe ich damals ganz falsch gemacht. Also ich bin gleich wieder losgerannt, weil ich wollte ja zeigen, ich bin wieder da.
Klar.
Ich kann jetzt wieder leisten, ja.
War ja bestimmt auch noch ein Rest Charme mit im System oder vielleicht nicht nur ein Rest, ne, sondern dass man dann...
Definitiv so nicht nur ein Rest.
Die alte Eva ist wieder da.
Genau. Und dann musste die alte Eva aber halt nach einem halben Jahr bitter feststellen, dass es so nicht funktioniert. Und dann hat es mich nochmal auf die Schnauze gehauen. Und dann war ich nach einem halben Jahr wieder in der Klinik. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich was ändern, weil ein drittes Mal darf es nicht geben. Und das ist eben der Punkt, was ich jetzt sehe. Weil sowas wie mein Coaching gab es ja damals nirgends, ja. Ich habe mir dann nach diesem zweiten Klinikaufenthalt selbst ein Programm an ambulanten, privaten Maßnahmen zusammengestellt, wo ich das Gefühl hatte, das stützt mich und das hilft mir. Und das ist was, was ich jetzt sehe, dass Klienten leider Gottes mich erst finden, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Also die suchen ganz lange nach einem Therapeuten, dann haben sie diese Maschinerie, die ich gerade erwähnt habe. Und wenn sie dann eigentlich ihr Energielevel schon wieder ganz unten ist und sie das Gefühl haben, kurz vor, ich kann nicht mehr, dann finden die mich manchmal. Und dann ist es aber leider oft an dem Punkt, dass ich sage, wissen Sie was, ich glaube, wir können gerade gar nicht arbeiten. Sie müssen eigentlich erst nochmal therapeutisch und oder vielleicht nochmal in die Klinik, weil bei dieser Veränderung geht es ja darum, auch wirklich aktiv anzugreifen. Und da kannst du halt nicht machen, wenn du schon wieder kurz vor...
Wenn du eigentlich schon, genau, muss erst in einem stabilen Zustand nochmal sein, um dann arbeiten zu können. Sehr spannend, Eva. Du hast ja dann auch in deinem Leben sehr, sehr viel verändert. Du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht und quasi das berufliche Rahmenfeld so ein bisschen erweitert. Ne? Wir haben das ja eben schon gesagt, du machst ja weiterhin noch Lektoratsarbeiten und sowas. Und du arbeitest heute als Coach nach den Grundsätzen der positiven Psychologie. Das finde ich ja auch nochmal ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Bei der positiven Psychologie stehen, wie bei manch anderer Methode, die man auch kennt, Stärken und Ressourcen im Vordergrund. Wie sieht deine Arbeit aus? Also wie ist das, wenn man die positive Psychologie als Grundlage hat?
Also ich liebe positive Psychologie. Ich bin ein solcher Fan davon, weil das so schnell Ergebnisse bringt, finde ich. Und ich arbeite ja eben mit dieser Kombi, also positive Psychologie und lösungsorientiertes Kurzcoaching von der Sabine. Diese Kombi finde ich sehr gut, weil die eben schnell zu Ergebnissen führt, weil das tatsächlich dann auch wichtig ist, ja, dass man eben, gerade wenn man dann nach der Klinik ansetzt, bald Ergebnisse sieht. Und da arbeite ich tatsächlich, ich habe auch so ein Gruppencoaching, das ist mehr so, da geht es wirklich darum, diese Inhalte der positiven Psychologie, die wichtig sind, zu vermitteln. Also weniger um die individuelle Situation, sondern wie kann ich diese Dinge anwenden? Und da geht es halt wirklich um positive Gefühle. Also was kann ich machen, dass ich positive Gefühle erlebe, damit die mich auch tragen? Mhm. Weil es gibt ja auch diese Aufwärtsspirale und so. Und ich vergleiche das immer... Weißt du, bei WhatsApp gibt es auch diese Emoticons da, diese vom Wetter.
Ja.
Da gibt es eins, da ist so eine Wolke, da kommt Regen und Blitze raus.
Ja.
Und dann gibt es eins, da ist auch so eine große dunkle Wolke und da spitzen so ganz winzig drei Sonnenstrahlen hervor. Und das ist für mich die Wirkung der positiven Psychologie. Okay. Also nein, der positiven Gefühle. Ja. Weil wenn ich es schaffe, ja, diese kleinen Dinge in meinen Alltag einzubauen, die mir gut tun, dann ist diese Wolke nicht weg und ich muss immer noch aus diesem Burnout raus oder aus was auch immer für eine schwierige Situation ich gerade habe. Aber es gibt Situationen, wo ich die Sonne hervorspitzen sehe. Und deswegen ist das für mich die Grundlage bei der Arbeit zu sagen, okay, was tut dir gut? Was macht dich, zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht, macht dich für einen Moment glücklich? Wie kann ich diese Momente befördern? Mhm. Weil das ja relativ einfach ist, ja.
Und du hast jetzt gesagt, du hast ein Gruppenangebot und du arbeitest auch mit Einzelklienten. Ist es immer ein individuelles Zusammenstellen dieser Tools, die positiven Gefühle fördern und wecken? Oder gibt es auch so ein paar Grundübungen, wo du sagst, die kann man immer in sein Repertoire aufnehmen. Also ich denke zum Beispiel ganz klassisch an Dankbarkeitsübungen. Man weiß ja mittlerweile auch aus wissenschaftlichen Studien, dass Dankbarkeitsübungen unglaublich große und nie gedachte Auswirkungen auf das persönliche Wohlbefinden und auf einen positiven Blick auf das eigene Leben und den Alltag haben.
Ja, wobei ich da tatsächlich nicht nur Dankbarkeit nehme, oder das ist nicht so speziell, sondern ich sage, also es gibt ja auch in der positiven Psychologie diese Übung, die nennt sich Three Blessings. Und da geht es eigentlich um drei.
Na, beschreib die mal für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist bestimmt total interessant.
Also es ist eine ganz einfache Übung, drei gute Dinge am Tag.
Ach ja, okay.
Drei gute Dinge am Tag, dir am Abend zu überlegen, was war heute gut. Und das muss eben nicht unbedingt nur Dankbarkeit sein. Es kann auch einfach was sein, was dir irgendwie Freude gemacht hat oder so. Und die schreibst du dir auf. Also was ich auch ganz schön finde und immer wieder Klienten sage, ist, mach dir so Post-its an die Türe, ja, oder über deinen Schreibtisch oder sowas, wo du dir die hinschreibst, dass du die immer wieder siehst. Weil dann siehst du ja auch, was wiederholt sich denn da immer und kannst so wirklich auch dann in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, dir diese Dinge ganz bewusst herholen. Und Dankbarkeit, also ich bin nicht so ein Fan von diesem Dankbarkeitstagebuch in dem Bereich, in dem jetzt ich arbeite, weil es eben diverse Studien gibt und da auch Kritiker, die sagen, gerade, also weil Burnout ja auch mit Depressionen verbunden ist und gerade im Bereich Depressionen es wohl Studien gibt, dass es mit der Dankbarkeit eher nicht so förderlich ist, weil manche Menschen das nicht empfinden können und dann sozusagen noch tiefer reinrutschen. Und also, deswegen habe ich gedacht, diese
Three Blessings. Du fokussierst auf Gesunde.
Also, genau. Und deswegen, aber das ist der Grund, weshalb ich dann mir denke, diese Three Blessings, ja, dann ist das nicht reine Dankbarkeit, wobei ich Dankbarkeit was ganz Wichtiges finde, also auch in meinem persönlichen Leben. Und auch wenn ich mit anderen Leuten im Coaching arbeite, mache ich das, bloß in diesem Burnout-Bereich arbeite ich eben mit diesen Three Blessings und also das ganz von Anfang an. Und was ich dann auch ganz wichtig finde, ist dieser Faktor, was habe ich geschafft? Mhm. Weil das ist ja, also in der positiven Psychologie gibt es ja so ein Perma-Modell. Das sind fünf Säulen, die wichtig sind für ein gelingendes Leben. Und eine davon sind eben positive Gefühle. Und eine weitere ist der Faktor Anerkennung von Erfolgen, also Erfolge sehen und anerkennen. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Egal, ob das im Burnout-Coaching ist oder im Teamtraining, ja?
Ja.
Du sagst, wir haben das erreicht, ich habe das erreicht. Und das ist was ich ganz von Anfang an wirklich schaue, das im Coaching mit einfließen zu lassen, zu sagen, was haben Sie jetzt schon geschafft auf diesem Weg für sich? Und dadurch halt auch wegzukommen von diesem Leistungsding im Außen zu diesem, ich nehme jetzt mal meine Leisterei für mich.
Ja.
Und mal, was ich da geschafft habe. Vielleicht gerade mal weniger machen und sowas.
Ja, finde ich einen total, total coolen Ansatz. Und bei mir geht es jetzt im Kopf direkt schon wieder so eine Gedankenkette weiter, weil ja, also im Emotionscoaching mit dem Ansatz, mit dem ich arbeite, M-Trace, reden wir von sogenannten Superressourcen. Also wir haben Motivfelder und diese Motive, diese Grundmotive im Leben des Menschen, die können verletzt sein, warum auch immer. Ja, da kann so ein Werteding, dass wir was nachleben, was wir halt vorgelebt bekommen haben, dazu führen, dass wir Stolz zum Beispiel gar nicht mehr empfinden können. Und Stolz ist ein Motivfeld, eine Grundemotion, die wir dann, wenn wir das bemerken im Emotionscoaching, auch stärken und geben da auch bestimmte Übungen mit. Weil es einfach so schön ist, wieder an so ein Gefühl für sich selber zu kommen und festzustellen, ich bin stolz auf das, was ich da heute gemacht habe. Und das kann sein, ich habe ein Brot gebacken oder ich habe in der Sonne gesessen, ja, oder ich habe halt ein geiles Projekt heute beendet. Auch diese, über den Stolz nochmal in die Vielfalt des Lebens zu kommen, das finde ich auch wirklich einen ganz, ganz wunderbaren Gedanken. Schön, dass wir da auf einer Linie sind, liebe Eva. Ganz wundervoll. Hammer, ich habe mit großer Lust bestimmte Methoden auf deiner Website gefunden, also basierend auf dieser positiven Psychologie. Was ist Points of View?
Ah, Points of View ist ein Coaching-Tool, das ursprünglich aus Israel kommt und aus der Fototherapie entwickelt wurde.
Okay.
Das ist ein ganz tolles Tool, um aus dem Kopf ins Gefühl zu kommen.
Ja, erzähl.
Das ist ja so, also gerade auch in diesem Bereich mit dem Burnout, ja, dass man, dass Klienten da sehr verkopft dran gehen und sagen, ah, und da muss ich, und das haben sich alles schon ausgedacht und wahnsinnig viel reflektiert. Und um aus dem Kopf rauszukommen, ist das zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Tool, auf eine andere Ebene zu kommen.
Mhm. Geht das genau? Wie macht man das, Points of View?
Also Points of View, das ist, da gibt es verschiedene Kartensysteme, ja. Gibt zum Beispiel eins, das heißt The Coaching Game, eins heißt Faces. Mhm. Und das sind.
Also ein bisschen Bildkarten.
Bildkarten, genau. Teilweise auch Wortkarten dabei. Also es gibt eins, das hat, da ist Bild und Wort zusammen, dann gibt es eins, das sind nur Bilder, dann gibt es eins, das ist, da sind Bildkarten und Wortkarten dabei. Und da kann man eben sehr schön mit arbeiten. Es gibt auch ganz, das ist auch eine Methode, die beginnt mit einer Pause mit Musik.
Okay.
Das ist halt was ganz Schönes, als wenn du dann im Coaching-Raum ankommst und da liegen diese Karten, ganz, ganz viele Karten und du setzt dich erstmal hin und es kommt Musik.
Mhm.
Und das holt dich natürlich schon ganz anders.
Mhm.
Ja, also wenn du da ankommst und nicht direkt losredest, sondern erstmal. Ja, da fließen natürlich auch manchmal Tränen, ja, weil man dann merkt, wie es einem eigentlich wirklich geht in dem Moment. Und dass eigentlich gerade schon wieder alles viel zu viel ist. Und dann ist es eben eine Möglichkeit, an eine Fragestellung anders ranzugehen. Wenn man dann zum Beispiel sagt, wie wollen Sie denn ausschauen, wenn Sie heute hier rausgehen? Oder gerade wenn es Gesichtsbilder sind, also bei den Faces. Oder was wird dir für dieses und jene Ziel helfen, ja. Und manchmal kommst, schaust du dann da, ist da ein Bild, ja, da ist dann zum Beispiel eine Puppe drauf oder sowas, die irgendwas wieder in dir weckt. Also das ist halt gut für dieses assoziative Denken und das finde ich eh immer gut, damit zu arbeiten. Also das habe ich auch vor Points of View schon gemacht mit so kleinen Gegenständen. Das ist ein auch eine andere Methode, das würde jetzt zu weit führen. Und das finde ich wichtig, ebenso wie ich gehe auch manchmal mit meinen Klienten in den Wald, um eben sozusagen aus dem Denken ins Fühlen zu kommen und das dann später wieder natürlich denkend im Prozess, in meinem Umsetzungsplan einzusetzen.
Ja, sehr cool. Ich habe noch ein Wort gefunden. Permalied. Ist das bezogen auf die positiven Gefühle, wovon du eben schon gesprochen hast?
Nee, Permalied ist, also das hat jetzt mit dem Burnout-Coaching überhaupt nichts zu tun, sondern das ist stärkenorientiertes Führen und Arbeiten. Also das ist im Unternehmenskontext. Und das ist eben eine, Perma ist dieses Modell, was ich gerade erwähnt hatte, und der Markus Ebner, der hat daraus Permalead entwickelt und da habe ich eben auch diese Zertifizierung gemacht. Und es gibt einfach, es geht darum, dass du dieses Perma, also diese Faktoren, diese fünf, als Lead-Führungskraft bei deinem Team wächst.
Ach, toll.
Wie du das machst. Und das ist halt was, weil für mich ist, also dessen Punkt, deswegen ist es letztendlich auch unter meinem Dach versammelt. Ich glaube, und Burnout hat ja immer nicht immer was mit der Arbeit zu tun, ja, aber oft auch. Und ich glaube, wenn Teams nach Permalead geführt werden, dann passiert sowas gar nicht so oft.
Hm. Ja, sehr cool. Sehr cool. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen nochmal eine spannende Geschichte für sich selber, wer mit Führungskräften arbeitet, da mal zu gucken, dass das ein tolles Tool ist. Ich habe noch ein Stichwort hier bei mir auf meinem kleinen Schmierzettel stehen. Wir hatten eben ja darüber gesprochen, wie das ist, wenn man aus dem Klinikaufenthalt oder dann vielleicht auch aus einer ambulanten Therapie so langsam wieder in seinen Alltag versucht zu kommen. Man kommt ja in so ein, ja, man kommt in das alte System rein. Und wir wissen alle, dass natürlich, wenn an einem Systemteil eine Veränderung passiert, dass das immer ins System wirkt und da auch eine Veränderung da ist. Aber wir haben natürlich jetzt auch schon von dir gelernt in dieser Podcast-Folge, dass die Veränderung ja erst noch geschehen muss. Die ist ja jetzt nicht automatisch da, wenn ich mal 6 Wochen in der Klinik war und vorher irgendwie so und so lange krankgeschrieben, weil ich noch auf den Klinikplatz warten musste. Also das System ist noch unverändert oder noch nahezu unverändert. Es hat natürlich die Erfahrung, oh, da war jetzt, da ist was passiert, was auch immer das jetzt genau war, weil wer es nicht erlebt hat, kann es natürlich auch nicht 100% nachfühlen. Und dann geht man zurück und dann ist man ja dann nicht nur alleine derjenige, der die Veränderung voranbringt. Dann sind da Kollegen auf der Arbeitsstelle, dann sind da Vorgesetzte, dann sind da vielleicht auch Kunden oder Kundenkontakte, die man hat. Dann sind da Familienangehörige und das Freundeumfeld, so würde ich es mal formulieren. Wie wichtig sind in diesem Veränderungsprozess die Angehörigen und das nähere soziale Umfeld?
Naja, die sind schon sehr wichtig, weil die müssen ja da irgendwie mitgehen. Also die müssen ja zumindest eine gewisse Offenheit haben dafür, dass eben nicht alles so weitergehen kann wie vorher. Und natürlich hat man da unterschiedliche Spielräume. Ja, ist natürlich was anderes, ob du da jetzt aus der Klinik zurückkommst und zu Hause ist nicht nur dein Partner und irgendwie deine schon halb erwachsenen Kinder, sondern vielleicht einfach Kinder, die noch sehr viel Betreuung brauchen. Und oder wo man nicht mal seine Ruhephasen selbst wählen kann, sondern halt einfach da in dem Bereich sehr fremdgesteuert ist. Und da brauchst du natürlich jemanden, der da mitzieht, weil es ist natürlich auch eine wahnsinnige Last, ja, für die, also gerade ja, in dem Bereich, wenn jetzt kleine...
Ich kann das in der Tat bestätigen aus eigener Erfahrung, dass das eine wahnsinnige Last für die Angehörigen ist. Ja,
ja, und ich habe auch immer mal wieder Angehörige beraten, ja, weil das ja ganz wichtig ist, dass die, also zum einen müssen die ja natürlich für den anderen da sein, ja, und in gewisser Art und Weise da offen sein. Aber andererseits, gerade wenn da kleine Kinder da sind oder eine andere krasse, herausfordernde Verpflichtung, ja, ist es ja da umso wichtiger, jetzt ganz, ganz gut für sich zu sorgen. Und das ist eben was, wo ich dann eben auch sage, okay, wie kannst du jetzt im Kleinen besser für dich sorgen noch oder dir Hilfe holen, unkompliziert, weil natürlich auf dem ja dann viel mehr lastet. Mhm. Und das ist, ja, klar. Also das ist was, wo das Umfeld durchaus gefordert ist und auch letztendlich im Freundeskreis. Also ich muss ja immer wieder feststellen, dass auch im Jahr 2021 psychische Erkrankungen nach wie vor leider sich immer noch im Tabubereich befinden, selbst wenn es sich um Burnout handelt, ja. Und viele Menschen können damit nicht umgehen. Mhm. Und das ist halt, also das ist was, wo ich ja auch versuche, ja, jetzt auch auf Vorträgen oder sowas mehr Aufklärung ein bisschen, für mehr Aufklärung zu sorgen, weil das halt so wichtig wäre, dass dann vielleicht auch mal der Freund nicht nur sagt, Mensch, super, Kumpel, bist wieder da, bist wieder am Start, sondern dann vielleicht auch mal sagt, ja Mensch, wie ist denn das jetzt und wie geht's denn dir jetzt und wie startest du jetzt wieder? Und dann vielleicht auch mal sieht, ah, okay, das ist alles gar nicht so wie so ein Beinbruch, der nach 6 Wochen verheilt ist. Hm. Keine Ahnung, wie lange ein Beinbruch braucht, ehrlich gesagt.
Also, eigentlich bräuchte doch, ich wage jetzt mal so eine These, eigentlich bräuchte doch in so einem Fall von, also wenn du als Coach am Start bist und mit dem Burnout-Erkrankten quasi den Wiederaufbau des Alltags übst und trainierst und bei der Etablierung unterstützt, müsste doch eigentlich das ganze System mit beraten werden.
Ja, das ist vor allem tatsächlich auch in Unternehmen so. Und das ist ja was, was ich immer, wo ich jetzt so ein bisschen auch dran bin, ja, was ich einfach wahnsinnig gerne auch etablieren würde, weil, also ich hatte einen Klienten bei einem großen DAX-Unternehmen tätig. Die haben Coaches und Gesundheitsbeauftragte wie Sand am Meer im Haus. Ja? Hohe Führungskraft. So, kriegt also Coaching vom Haus. Der kam irgendwann über Empfehlungen auf eigene Kosten zu mir, weil der gesagt hat, diese Coaches, mit denen hat er schon ganz toll zusammengearbeitet in Führungsfragen,
ja,
in Teamfragen. Aber die haben ihn jetzt nur mit großen Augen angeschaut, weil die konnten ihm überhaupt nicht helfen bei der Problematik, vor der er jetzt steht. Mhm. Und das ist was, das ist eben nicht nur im privaten System, sondern eben auch dann im Arbeitssystem. Eigentlich ganz wichtig wäre, glaube ich, also da auch eine Aufklärung zu haben im Team. Geht man denn damit um, wenn so jemand zurückkommt, ja?
Ja.
Und da ist leider...
Wäre ja auch echt mal ein tolles Schulungsthema für Business Coaches, oder?
Ja, ja, auf alle Fälle.
Ja, sehr cool. Das ist doch mal eine Idee. Ja, ich glaube wirklich, klar, die sind natürlich, also Business Coaches und Life Coaches, wir wissen das alle, wir können da die Karten auf den Tisch legen, das sind zwei komplett verschiedene Arbeitsbereiche. Ja, die Qualifikation ist eine andere. Man hat an der einen oder anderen Stelle eine sehr ähnliche Grundausbildung in Sachen Coaching erfahren, aber man spezialisiert sich auf Führungsthemen. Und dann nochmal zu sagen, okay, das System braucht an der Stelle einfach nochmal was anderes oder zumindest eine Sensibilisierung, dass man da vielleicht nicht aus dem sonst üblichen Führungskräfte-Coach-Pool schöpfen kann für solche Menschen.
Ja, also ich glaube, teilweise sehe ich es gar nicht als so unterschiedlich an. Also zum Beispiel jetzt gerade auch in Bezug auf dieses Permalit, ja. Also ich glaube, es gibt da schon auch Methoden, die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber das ist was, also ich glaube, was da halt noch hinzukommt, ja. Also gerade im Business Coaching ist ja schon immer noch sehr viel höher, weiter Einsparung etc. Und das ist halt genau das, was du dann nicht brauchst, höher und weiter, sondern da geht es ja eher darum, jetzt hier wieder gut anzukommen und sowas. Und das Ganze jetzt kräfteschonend zu machen und neuen Umgang zu finden, ja, einen neuen Umgang auch mit Stress zu finden und zu gucken, wie kann ich denn da vielleicht auch mit Mentaltraining rangehen und so. Und ich glaube, das Problem ist, das Hauptproblem, dass die oft gar nicht verstehen, wovon man redet. Und ich glaube, da ist es schon von Vorteil, wenn du dann jemanden hast, der die Situation kennt, ja. Weil tatsächlich, also dieses Gefühl, weil du das ja auch vorhin gefragt hattest, ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass man sich so fühlen kann. So schrecklich. Und so, also ich hätte mir das nicht, also auf jeden Fall hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mich jemals fühlen kann. Und das ist halt, glaube ich, schon mal das Problem, wenn du da jemanden dir gegenüber hast, der nicht versteht, was das heißt, diese Kraftlosigkeit und dieses ganz schnell an seine Grenzen kommen, weil danach, ja, da geht es dir vielleicht besser, aber dann merkst du so, Gott, ich bin überhaupt nicht mehr belastbar. Was mache ich denn jetzt?
Ja, ja. Ach, was ein spannendes Gespräch, liebe Eva. Ich glaube, wir könnten noch vom Hölzchen aufs Stöckchen jetzt da ganz, ganz viel sprechen, aber ich finde es einfach schon mal gut, dieses Wissen auch in die Coaching-Welt einfach mal rauszuschicken, dass Burnout-Nachsorge mit einem sehr gezielten Coaching so zum Etablieren des neuen Lebens im Alltag total wichtig ist. Und alle Kollegen, die jetzt vielleicht mal an so einem Punkt nicht selber sind, aber so denken, oh, an wen könnte ich ihn da verweisen? Dann haben wir natürlich mit dir eine ganz brillante Adresse. Auch was du über die positive Psychologie erzählt hast, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Eva, am Ende des Podcast-Interviews gibt es immer drei Fragen für alle Gäste. Stelle ich natürlich auch dir jetzt.
Ich bin gespannt.
Genau. Eva, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Oder die kürzlich abgeschlossene oder die letzte? Weil Weiterbildung ist ja für uns alle einfach doch auch wirklich wichtig.
Das stimmt. Und lass mich mal überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass es letztes, Das war, ja, das war tatsächlich Permalit. Also das ist ungefähr, das war letztes Jahr im Herbst. Und dieses Jahr habe ich gedacht, ich mache mal eine Pause. Ich habe letztes Jahr so viele Weiterbildungen gemacht, dass ich jetzt dieses Jahr mal eine Pause gemacht habe.
Sehr cool. Eva, was liest du zurzeit? Du darfst gerne erzählen, was das Sachbuch an deiner Seite ist oder auch was die private Eva liest, denn auch Lesen bildet weiter.
Das stimmt. Ich lese immer ganz viel parallel. Ich lese gerade, also das habe ich aber jetzt wirklich gerade erst angefangen. Liegt hier auch in Griffnähe. Mein aktuelles Sachbuch ist einer der großen Klassiker der positiven Psychologie, die mir noch fehlen, weil ganz viele habe ich davon ja schon gelesen. Und zwar ist das Glücklichsein, warum Sie es in der Hand haben, zufrieden zu leben. Von Sonja Ljubomirski, die habe ich auch schon mal auf Vorträgen gesehen, eben auf so positive Psychologie-Kongressen. Und das ist eine ganz tolle Wissenschaftlerin aus Kalifornien. Und die hat eben da also wirklich großes Standardwerk zur Glücksforschung geschrieben. So, das habe ich jetzt mal angefangen zu lesen, weil ich ganz viele Erkenntnisse von ihr schon kenne, aber dieses Buch eben noch nicht. Und dann lese ich noch einen Krimi. Ich brauche mal auch ein bisschen leichte Lektüre. Der Tod der Mrs. Westaway fällt mir ganz gut. Der spielt nämlich in Brighton unter anderem, in England, und da habe ich mal studiert.
Ach, wie schön. Ach, guck mal, da haben wir jetzt doch noch was über die private Eva erfahren. In Brighton studiert. Na, wie schön ist das denn? Sehr cool. Eva, was wünschst du dir für die Welt?
Ich wünsche mir für die Welt. Es naht der 10.10. Der 10.10. ist der Welttag der psychischen Gesundheit. Und ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass sich Menschen, die psychisch erkranken, nicht verstecken und schämen müssen, sondern dass die sagen können, so wie man sagen kann, ich habe ständig Magenschmerzen oder sowas, mir geht es nicht gut, ich habe das Gefühl, mir ist alles zu viel, was auch immer, jetzt sind wir eben im Bereich Burnout oder was auch immer das für eine Erkrankung ist, dass das salonfähiger wird und dass man damit einfach sich nicht mehr verstecken muss. Das wäre wirklich mein Wunsch.
Schön. Ja, da bin ich ganz bei dir, weil wir können ja auch oft viel früher ansetzen, dass es gar nicht zu den ganz schlimmen Erkrankungen kommt. Ja, sehr schön. Liebe Eva, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich verrate mal ganz am Ende der Folge, wir haben das Ding ja schon mal gemacht, ne? Aber uns ist so ein kleiner Fauxpas passiert und haben wir jetzt gesagt, wir machen das nochmal neu. Und ich finde, es ist so ein schönes Gespräch geworden und ich bin ganz überzeugt, dass auch das, was wir heute besprochen haben, ganz viele interessierte Hörerinnen und Hörer finden wird.
Darf ich noch was zum Abschluss sagen?
Natürlich.
Weil du gerade gesagt hast, dass man ja schon früher ansetzen kann. Ich habe neulich einen ganz schönen Instagram-Post gesehen von einer Diplom-Psychologin, die da immer ganz tolle Grafiken und sowas macht. Und die hat da so eine, ja, so ein Bild gehabt, da stand oben, ja, war gerade Linie und dann kam so ein tiefer Einbruch. Ging es unten weiter. Und dann stand da, wann man zur Therapie gehen sollte oder zum Coaching. Das war so quasi an dem Knick da oben, wo die Leute kommen. Und das war ganz unten. Und das ist was, was ich tatsächlich gerne noch mit auf den Weg geben würde, auch zum Thema salonfähig machen, ja, wenn es einmal nicht gut geht. Manchmal hilft es dann, sich 1, 2, 3 Stunden Coaching oder mal ein Beratungsgespräch, ein psychologisches zu holen, anstatt dass man dann immer die Zähne zusammenbeißt, aushält und irgendwann wird es ganz schlimm. Das wäre mir noch, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen.
Das wünschen wir uns für die Gesellschaft. Ja. Okay, liebe Eva, ganz herzlichen Dank. Auf ganz bald und den Hörerinnen und Hörern wünsche ich wie immer ein freundliches Auf Wiederhören.
Ich danke dir.
Das war einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.